Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Energieminister Leuenbergers Stromsparpläne werden beklatscht und ausgebuht. Die Swisscom passt sich Europa an und senkt die Handytarife für Auslandgespräche. US-Präsident Bush besucht zur moralischen Unterstützung seine Soldaten im Irak. Großbritanniens stiller Abgang aus dem Zentrum von Basra wird kaum etwas ändern im Südirak. Frankreichs neuer Energiegigant Gaz de France-Suisse stößt auf Widerstand der Gewerkschaften. Und im Dossier: Erfolg ist, wenn man nicht darüber spricht. Edmond Mühle, der abtretende Chef der UNO-Mission in Haiti, im Porträt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Bundesrat will den Energieverbrauch senken und erneuerbare Energien fördern. Dazu hat Energieminister Moritz Leuenberger konkrete Vorschläge vorgelegt. Demnach sollen beispielsweise herkömmliche Glühbirnen verboten werden. In 6 Jahren soll eine CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoff eingeführt werden, was den Liter Benzin um bis zu 50 Rappen verteuern würde. Ebenso vorgesehen ist ein Förderprogramm für Gebäuderenovationen, mit denen der Energieverbrauch gesenkt wird. Dazu Bundesrat Moritz Leuenberger:
Wenn man das alles macht, braucht man sicher keine zusätzlichen Kernkraftwerke.
Die bestehenden Atomkraftwerke, die ab 2020 aus Altersgründen abgestellt werden, müssten aber ersetzt werden, so Leuenberger weiter. Die Reaktionen auf die Pläne des Bundesrats sind unterschiedlich. Während die Linke von wichtigen Schritten spricht, lehnen rechtsbürgerliche Kreise und die Wirtschaft die Vorschläge klar ab. Der Preisüberwacher begrüßt die Tarifsenkung der Swisscom bei Auslandgesprächen mit dem Handy. Die Tarifsenkung sei eine Reaktion auf den politischen Druck und auf eine drohende Regulierung. Jetzt müssten auch die anderen Anbieter nachziehen, betont der Preisüberwacher. Ähnlich äußerten sich Konsumentenschützer. Swisscom senkt die Tarife auf den 22. September um bis zu 57% und reagiert damit auf die deutlichen Preissenkungen, welche die EU in diesem Sommer verordnet hat. Die Swisscom-Tarife liegen aber immer noch über dem europäischen Schnitt. Der amerikanische Präsident George Bush ist zu einem Überraschungsbesuch in Irak eingetroffen. Das Flugzeug des Präsidenten landete auf einem Luftwaffenstützpunkt in der irakischen Provinz Anbar im Westen des Landes. Bush will während seines Besuchs Solidarität mit den US-Truppen demonstrieren und mit irakischen Regierungsvertretern und Stammesfürsten Gespräche führen. Rudi Meder.
Der Überraschungsbesuch findet eine Woche vor wichtigen Weichenstellungen in Washington statt. Der Kommandant der US-Truppen im Irak, David Petraeus, und der amerikanische Botschafter Ryan Crocker werden dem Parlament in Washington nächste Woche über die Entwicklung in Irak Bericht erstatten. Dieser Bericht wird dann die Grundlage für das weitere Vorgehen der USA sein. Bush will nun im Vorfeld dieser Entscheide demonstrieren, dass er die Realität am Boden kennt. Er will dem Parlament berichten, die Verstärkung der US-Truppen um 30.000 Mann habe Fortschritte gebracht und zu einer Beruhigung der Lage beigetragen. Die Provinz Anbar war bis vor wenigen Monaten stark umkämpft, gilt jetzt aber als befriedet. Die Entwicklung in der Provinz Anbar ist also ein Stück weit eine Erfolgsstory. Demokraten werfen Bush allerdings bereits vor, er bausche einen Teilerfolg auf und verschließe die Augen vor dem übergeordneten Schlamassel.
Rudi Meder. 4,5 Jahre nach dem Beginn der Irak-Invasion zogen sich die britischen Truppen letzte Nacht aus ihrem Stützpunkt in Basra zurück. Sie übergaben das Kommando an die irakischen Streitkräfte. In Frankreich entsteht neben dem Stromgiganten EDF ein zweiter Energiegroßkonzern. Das Staatsunternehmen Gaz de France und die private französisch-belgische Suez schließen sich zum drittgrößten Energieversorger der Welt zusammen. Die Gewerkschaften haben bereits Widerstand angekündigt. Sie befürchten insbesondere, dass die Gaspreise steigen, wenn Gaz de France mit der Fusion privatisiert wird. Das Komitee für den Schutz vor Waffengewalt hat in Bern die gleichnamige Volksinitiative lanciert. Das Begehren will grundsätzlich ein schärferes Waffengesetz, als es das Parlament beschlossen hat. Die Initiative verlangt, dass nur noch ein kleiner Kreis von Personen eine Waffe besitzen und gebrauchen darf. und die Ordonnanzwaffe soll außerhalb des Militärdienstes nicht zu Hause, sondern in gesicherten Räumen der Armee gelagert werden. Zum Komitee gehören 50 Organisationen der Linken und Grünen sowie kirchliche Kreise und Ärztevereinigungen. Schusswaffen und der Umgang damit sind auch in Deutschland ein Thema. Innenminister Schäuble beugt sich dem Druck der Parteien und stoppt eine umstrittene Lockerung des Waffengesetzes. Es war vorgesehen, dass Sportschützen künftig schon mit 18 Jahren ein Gewehr kaufen können, das heutige Mindestalter von 21 Jahren also gesenkt wird. So soll es künftig in allen EU-Staaten sein, was allerdings noch nicht definitiv entschieden ist. Schäuble macht nun einen Rückzieher. Die Sicherheit der Bevölkerung sei wichtiger als die Harmonisierung der Altersgrenzen in der EU. Die drei Super Puma-Helikopter der Schweizer Armee bleiben noch bis übermorgen in Griechenland. Dies, obwohl die Waldbrände dort langsam eingedämmt sind. Die Helikopter kommen gemäß dem Departement Schmid bei Löscharbeiten auf dem Peloponnes zum Einsatz. Die Helipiloten flogen bisher 500 Löscheinsätze. Die finanzielle Lage der Krankenkassen in der Schweiz hat sich im letzten Jahr weiter verbessert. Die gesetzlich verlangten Mindestreserven von 3,1 Milliarden Franken wurden überschritten. Die Mehrheit der Kassen wies eine Überdeckung von über 800 Millionen Franken aus, wie das Bundesamt für Gesundheit festhält. In Erstfeld im Kanton Uri haben die Bauarbeiten für das größte Schwerverkehrszentrum der Schweiz begonnen. Im Kontrollzentrum an der Autobahn A2, dem einzigen an der Nord-Süd-Achse, soll ab 2008 täglich jede 10. Camion kontrolliert werden. Die Kosten von 60 Millionen Franken übernimmt der Bund. Der Kanton Schaffhausen erhöht auf Anfang 2008 die Kinder- und Ausbildungszulagen. Das hat der Kantonsrat einstimmig entschieden. Damit setzt Schaffhausen die Erhöhung der Zulagen ein Jahr früher um, als es der Bund vorschreibt. Im Kanton Bern hingegen werden die Kinder- und Ausbildungszulagen erst Anfang 2009 erhöht. Das Kantonsparlament hat die Forderung aus linken Kreisen für das gleiche Begehren abgelehnt. Die Schweizerisch-Italienische Balzan-Stiftung zeichnet dieses Jahr den früheren österreichischen Schauspieler Karl-Heinz Böhm mit dem Friedenspreis aus. Mit 2 Millionen Franken ist es der weltweit höchst dotierte Friedenspreis. Er wird nur alle 3 bis 5 Jahre vergeben. Böhm wird geehrt für sein Engagement zugunsten der notleidenden äthiopischen Bevölkerung und für seine Stiftung Menschen für Menschen. Die Balzan-Auszeichnungen werden am 23. November von Bundesrat Guschba in Bern überreicht. Ein Preis geht auch an die Präsidentin des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, Rosalind Higgins.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1, die weiteren Themen. Zwang und Druck beim Stromsparen. Bundesrat Leuenbergers Energiepläne wirken nicht eben elektrisierend auf die Wirtschaft. Basra, bitte übernehmen. Schleichen sich die britischen Soldaten da etwa aus dem Irak? Frankreich gibt Gas. Präsident Sarkozy drückt auch der Fusion zum Energiegiganten seinen Stempel auf. Die Steigerung der Superlative, der Ausbau des Panamakanals, füllt die Kassen einiger weniger. Meinungsfreiheit oder Weltverschwörungstheorie? Zwei neue Bücher zur sogenannten Israel-Lobby spalten die USA. Und im Dossier nach 6:30, der sanfte Diplomat mit der harten Hand. Edmond Mullet, der Chef der UNO-Mission in Haiti, das Porträt eines Aufsteigers. Jetzt soll Schluss sein mit freiwilligen Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs. Wir haben es in den Nachrichten berichtet. Energieminister Leuenberger will zunehmend mit Zwang und Verboten erreichen, dass in der Schweiz nicht noch mehr Strom konsumiert wird. Doch seine jetzt präsentierten Aktionspläne stoßen bei der Wirtschaft und den bürgerlichen Parteien auf heftigen Widerstand. Uneinig sind sich Umweltverbände und linke Parteien. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Schweiz steuert beim Strom bis in 15 Jahren auf eine Versorgungslücke zu. Und dass das Schweizer Volk zu neuen Atomkraftwerken dereinst Ja sagen wird, ist für Energieminister Moritz Leuenberger alles andere als sicher.
Umso notwendiger ist es, dass wir hier aus allen Rohren schießen, wenn ich hier einen solchen Vergleich machen darf, dass wir also mit allen Mitteln erneuerbare Energie fördern und Energieeffizienz fördern.
Doch die Wirtschaft schießt bereits zurück. Die Maßnahmen aus dem Departement Leuenberger seien unverständlich, kritisiert der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Sie würden die Wirtschaft massiv behindern und zu einer einschneidenden Einbuße beim Wohlstand führen. Urs Näf von Economie Suisse stört sich vor allem daran, dass Leuenberger nicht mehr auf freiwillige Maßnahmen setzen, sondern mit Verboten operieren will.
Wir bedauern natürlich, dass man trotz der guten Resultate, die man erzielt hat mit der Energieagentur der Wirtschaft und der Stiftung Klimarappen, dass man jetzt nur noch das Heil in den Maßnahmen des Staates sieht.
Mit dem geplanten Zuschlag von bis zu 50 Rappen auf Benzin hätte die Schweiz die weltweit höchsten Abgaben auf Treibstoffen, ärgert sich Economie Suisse und lehnt auch die neuen Vorschriften ab, die zu einem sparsameren Energieverbrauch beitragen sollen, wie das Verbot von elektronischen Geräten, die zu viel Strom fressen.
Da riskiert natürlich die Schweiz, einen Alleingang zu gehen.
Neue Abgaben seien nicht zu verantworten, tönt es auch von Seiten der SVP und der CVP. Während FDP-Ständerat Rolf Schweiger, Präsident der nuklearfreundlichen Aktion für eine vernünftige Energiepolitik AWES, zu bedenken gibt, dass viele der Vorschläge Leuenbergers von der Weltwirtschaft bereits geplant oder umgesetzt seien, zum Beispiel sparsame Autos. Was den einen zu weit geht, ist für die anderen zu wenig. Die Schweizerische Energiestiftung, die sich seit Jahren für alternative Energien einsetzt, ist von Leuenbergers Aktionsplänen enttäuscht. Viel drastischere Maßnahmen hätte Geschäftsleiter Jürg Burri erwartet.
Deshalb hätten wir uns gewünscht, dass Moritz Leuenberger nicht das Mögliche präsentiert, sondern energie- und klimapolitisch das Nötige.
Dass der Energieminister den Stromverbrauch nur auf dem Stand von 2006 einfrieren wolle, sei eine Schande, sagt Jürg Burri. Deutschland zum Beispiel wolle den Verbrauch im gleichen Zeitraum um 11% senken. Wichtige Maßnahmen würden in den Aktionsplänen fehlen.
Das Heizen mit Strom ist immer noch nicht verboten in der Schweiz, was ungefähr im Winter 1,5 AKW Gösgen entspricht.
Versöhnlicher tönt es hingegen von Leuenbergers Parteikollege, SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner. Die Vorschläge seien ein großer Schritt vorwärts, findet er. Und er stört sich auch nicht daran, dass Bundesrat Leuenberger aller Sparmaßnahmen zum Trotz den Ersatz der auslaufenden Atomkraftwerke immer noch für notwendig hält.
Das ist nicht Aufgabe des Bundesrates, Atomkraftwerke zu beschließen. Hier haben wir genügend Anbieter, die diese Lücke freiwillig füllen, wenn wir die richtigen Anreize setzen. Und mit den Einspeisevergütungen hat das Parlament dies bereits getan.
Mit den Einspeisevergütungen meint Rudolf Rechsteiner finanzielle Anreize für erneuerbare Energien, die das Parlament beschlossen hat. Die Reaktionen zeigen, während die einen zu viele Eingriffe des Staates kritisieren, ist den anderen das Vorgeschlagene zu zahm. Der Energieminister selbst verteidigt sich.
Ich schlage einen realistischen Weg vor und nicht einen idealistischen. Ich könnte mir auf dem Papier vorstellen, dass man noch sehr viel weitergeht, aber ich möchte Maßnahmen vorschlagen, die auch tatsächlich umgesetzt werden können.
Wie viel von den Vorschlägen übrig bleibt, wird sich zeigen, wenn der Bundesrat gegen Ende Jahr darüber entscheidet.
Britische Truppen haben letzte Nacht ihren Stützpunkt im Zentrum der südirakischen Ölmetropole Basra geräumt. Die rund 500 Soldaten zogen sich zum Flughafen in Basra zurück. Dort sind nun sämtliche verbleibenden 5.500 britische Soldaten im Irak stationiert. Etwa 4,5 Jahre nach Beginn des Irakkriegs scheint dies der Anfang vom Ende der britischen Besatzung zu sein. Eine Einschätzung von Martin Aliot.
Der britische Generalstabschef behauptete schon vor Monaten, die britischen Truppen auf den Straßen von Basra und Umgebung seien eine der wichtigsten Ursachen für Gewalt. Mit anderen Worten, wenn die fremden Soldaten sich nicht als Zielscheiben anböten, würde weniger geschossen. Doch die Verlegung der letzten britischen Truppeneinheit aus Basra in eine abgelegene Kaserne beim Flugplatz ist dennoch paradox. Denn offiziell bleiben die Briten für die Sicherheit in der ganzen Provinz Basra verantwortlich. Die 10. Division der irakischen Armee und die lokale Polizei sollen erst in einigen Wochen formell damit betraut werden. Dabei liegt es auf der Hand, dass die letzten 5.500 Briten rein numerisch nicht in der Lage sind, ihren Willen gewaltsam durchzusetzen. Manche Experten behaupten, das jetzige britische Kontingent sei gerade noch in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Knappe Soldaten sind für die Briten nichts Neues. Ihr Kolonialreich ruhte auf äußerst schmalen militärischen Schultern, zumal zu Lande. Lokale Kraftmeier wurden deshalb häufig damit betraut, Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Rivalitäten unter ethnischen oder religiösen Gruppen sorgten für ein Gleichgewicht. Im Süden Iraks war das nicht anders. Schiitische Milizen haben sich die Macht untereinander aufgeteilt, mit kräftiger Unterstützung aus dem benachbarten Iran. Sie infiltrierten die lokalen Sicherheitskräfte, deren unparteilicher Einsatz deshalb höchst zweifelhaft ist. Für die britische Regierung kommt der Rückzug aus der Schusslinie nicht zu früh. Denn der Einsatz in Afghanistan fordert immer mehr Ressourcen, die derzeit schlicht nicht vorhanden sind. Die Armee ist am Anschlag und die Präsenz im Irak militärisch sinnlos. Folglich gilt es, politische und diplomatische Begründungen zu finden, um die Iraker, wenigstens im Süden, ihrem Schicksal zu überlassen. Für Premierminister Gordon Brown ist dieser Krieg kein persönliches Totem. Er will bloß sein Gesicht wahren und dabei, wenn möglich, die amerikanischen Verbündeten nicht allzu sehr verärgern. Die jüngsten Vorwürfe von amerikanischen Generälen, die Briten hätten kapituliert, sind nicht ganz unbegründet. Aber möglicherweise haben sich die Europäer angesichts ihrer militärischen Anspannung bloß etwas schneller ins Unvermeidliche geschickt. Und die Abrechnungen britischer Generäle mit der stümperhaften Besatzungspolitik der Amerikaner sprechen bloß aus, was alle ohnehin denken. Man muss kein Neurochirurg oder Nuklearphysiker sein, um die Schlussfolgerungen aus dieser Sachlage zu ziehen. Die britische Garnison im Irak wird in den nächsten Monaten schrittweise weiter ausgedünnt werden, ohne dass das auf den Straßen von Basra sichtbare Spuren hinterließe. Aber es wäre wohl ein Irrtum anzunehmen, dass die heutige Truppenverschiebung ein Hinweis auf die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse signalisiert oder gar einen Schritt in Richtung Demokratie.
Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Das war wahrlich kein Schnellschuss. Bereits vor anderthalb Jahren hatte die französische Regierung ein Auge geworfen auf den privaten Energieversorger Suez. Damals nämlich, als jenem Italien den Hof machte. Doch nun ist es dieses Wochenende hinter den Kulissen doch noch rasch vorwärts gegangen. Jetzt ist die Fusion perfekt. Der staatliche Betrieb Gaz de France und die private Suez schließen sich zusammen. Es entsteht ein Gigant unter den globalen Energieanbietern. Darüber sprach ich mit unserem Frankreich-Korrespondenten Philipp Scholkmann und fragte ihn zuerst, was entsteht hier mit der Gaz de France Suez?
Je nachdem, ob man die russische Gazprom dazuzählt, entsteht die neue Nummer 3 oder 4 auf dem Strom- und Gasmarkt weltweit. Wenn man Europa anschaut, was das Gas betrifft, klar die Nummer 1, die Gaz de France schon war. Suez bringt dazu beim Gas Stützpunkte auf anderen Kontinenten ein und für sich ist Suez schon jetzt ein mittelgroßer europäischer Stromproduzent. Herausgestrichen an der Pressekonferenz heute Nachmittag wurde übrigens auch das offenbar zukunftsträchtige Geschäft mit dem transportablen sogenannten Flüssiggas. Da ist der neue Konzern ebenfalls die Nummer 1. Also alles in allem, wir sehen da sicher einen ganz, ganz großen auf dem Energiesektor weltweit auf uns zukommen.
Nun hat Frankreich ja mit der Électricité de France bereits einen der größten Energiekonzerne der Welt. Gaz de France Suez ist der zweite Gigant. Weshalb ist Frankreich so stark im Energiebereich engagiert?
Weil es in Frankreich eben seit jeher eine Reihe von Industriezweigen gibt, die als strategisch betrachtet werden von der Regierung und die Energie gehörte zu diesen strategischen Industrien stets dazu. Strom, namentlich Kernkraft mit EDF, einerseits nun Gas und Strom mit diesem neuen Konzern. Man könnte außerdem das Öl mit Total erwähnen. Das alles ergänzt sich, argumentiert man hier und es ermöglicht Frankreich, in diesem sich schnell entwickelnden Markt mit entsprechendem Gewicht aufzutreten, sagt man zum Beispiel mit Gewicht auf die Gasproduktionsländer im Poker um die Preise.
Bei dieser jüngsten Fusion steht der Vorwurf des Protektionismus im Raum. Ist das tatsächlich ein weiteres Zeichen dafür?
Der Vorwurf wird sicher von europäischen Partnern wieder erhoben werden, aber Nicolas Sarkozy hat schon im Wahlkampf keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er gewillt ist, diese aktive Industriepolitik fortzusetzen, in der der Staat in strategischen Bereichen eben als Beschützer oder Aktionär auftritt. Und er sagt überdies, die anderen machten das auch, nur vielleicht nicht so transparent. Ob das so sei, sei dahingestellt. Was man sicher noch dazu sagen kann, ist, der Staat ist bis jetzt mit 80% Hauptaktionär von Gaz de France und hat alleine deshalb natürlich ein gewichtiges Wort mitzureden bei der Fusion.
Sie sagen es, Sarkozy bleibt offenbar seiner Linie treu. Welche Rolle hat er denn hier bei diesem jüngsten Deal?
Eine sehr wichtige, eine, die je nach Lesart hier interpretiert wird, als sei es ein Meisterstreich oder als innenpolitisch motiviertes Manöver auch oder gar als Wortbruch. Er hat auf alle Fälle seine Vorstellungen von der Fusion in den letzten Tagen und Wochen durchgesetzt gegenüber der Konzernleitung von Suez in den Gesprächen hinter den Kulissen. Vorstellungen übrigens, die auch ganz anders sind als die seines einstigen Rivalen Dominique de Villepin, der das Geschäft ja als erster einmal angestoßen hatte.
Nämlich, wie sehen die aus, die Vorstellungen?
Ich denke, Sarkozy ging es vor allem darum, dass die beiden Suez und Gaz de France mit gleichem Gewicht fusionieren. Das erspart dem Staat jetzt Milliardenzahlungen an die Suez-Aktionäre und es behält ihm ein starkes Aktienpaket, eine Sperrminderheit bei der Fusion. Und das hat Sarkozy erreicht, indem er von Suez eben verlangt hat, dass der Konzern sich kleiner macht. Das heißt, er sich vor der Fusion von seinem ganzen sogenannten Umweltbranche, dem Abwasser- und Wassergeschäft, trennt. Das in ein eigenständiges Unternehmen ausgliedert, bei dem sich der neue Konzern freilich, und manche sagen, das ist der Clou, ebenfalls eine Sperrminorität vorbehält.
Sie sprachen von Genialität oder je nach Leseart von Wortbruch. Was ist denn der Wortbruch?
Man erinnert sich hier bei der Opposition jedenfalls genau noch als Finanzminister beim Börsengang von Gaz de France vor einigen Jahren hat Nicolas Sarkozy versprochen, der Gasversorger werde nie privatisiert. Konkret, der Staat behalte stets mindestens 70% der Aktien. Nun sind es je nach Lesart 35% oder 40%, die übrig bleiben. Und das ergibt zwar noch immer eine sehr starke Stellung mit der genannten Sperrminorität für den Staat im Französischen, aber Gaz de France ist de facto eben doch privatisiert, ganz anders als Sarkozy das versprochen hatte.
Damit zieht er den Zorn der Gewerkschaften auf sich. Was genau befürchten Sie denn?
Sie protestieren hier gegen den Abbau eines leistungsfähigen öffentlichen Dienstes, wie Sie sagen, und befürchten auch, dass die regulierten Gaspreise in Frankreich nicht mehr lange zu halten sein könnten. Premierminister Fillon andererseits sagte heute, lieber 40% an dem neuen Energiegiganten für Frankreich als 80% an der halb so großen Gaz de France. Und er hofft damit, den Gewerkschaften den Wind ein wenig aus den Segeln zu nehmen.
Könnten denn die Gewerkschaften überhaupt etwas tun?
Sie haben auf alle Fälle Proteste angekündigt, aber ich denke, es dürfte schwierig werden, jetzt nach anderthalb Jahren Diskussionen in diesem Dossier und der schieren Macht des Faktischen einer solchen beschlossenen Fusion jetzt noch etwas wirklich Schlagkräftiges zu unternehmen.
Informationen aus Paris von Philipp Scholkmann. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres mit diesen weiteren Themen. Harte Kontroverse um sensiblen Bereich, die sogenannte Israel-Lobby. Geldsegen für die, die bereits viel haben, der Ausbau des Panama-Kanals. Und kein Applaus und doch Erfolg. Der Chef der UNO-Mission in Haiti zieht weiter. Ein Buch, das diese Woche in den USA in die Buchläden kommt, sorgt schon jetzt für zünftig Gesprächsstoff. In «Die Israel-Lobby und die US-Außenpolitik» behaupten die beiden Autoren John Mearsheimer und Stephen Walt, dass die sogenannte Israel-Lobby die amerikanische Außenpolitik stark beeinflusse und dabei den US-Interessen massiv schade. Ihr Essay mit derselben These hatte schon letztes Jahr eine heftige Kontroverse ausgelöst. Gleichzeitig mit ihrem Buch erscheint nun auch die Antwort einer jüdischen Organisation, die sich gegen Judenfeindlichkeit einsetzt. Titel des Gegenentwurfs von Abraham Foxman: Die tödlichsten Lügen, die Israel-Lobby und der Mythos der jüdischen Kontrolle. Zu dieser sehr kontroversen Debatte Peter Vögele aus Washington.
Die New York Times meldet in diesen Tagen, dass verschiedene Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Buchpublikation von Mearsheimer und Walt in Chicago, New York und Washington abgesagt wurden. Warum wird nicht gesagt, aber indirekt suggeriert, die sogenannte Israel-Lobby stünde dahinter, um das Buch aus dem öffentlichen Sichtfeld zu verbannen. Der Verdacht wird durch die Meldung unterstützt, dass Abraham Foxman, Direktor der Anti-Defamation League, einer jüdischen Organisation gegen Rassismus, eine Replik verfasst hat, die am gleichen Tag in den Buchläden auffliegen wird. Mearsheimer und Walt vertreten die These, die sogenannte Israel-Lobby habe einen zu großen und schädlichen Einfluss auf die US-Außenpolitik. Die Israel-Lobby und christlich-konservative Gruppen seien mitverantwortlich dafür, dass die USA Israel nicht vom Libanon-Krieg 2006 abgehalten hätten, dass keine ernsthaften Gespräche mit Syrien und moderaten Elementen im Iran stattfänden und dass Israel nicht energisch gedrängt werde, einen dauerhaften Frieden mit den Palästinensern zu finden. Und war nicht Saddam Hussein eine Bedrohung für Israel und damit der Irakkrieg im israelischen Interesse, so eine mögliche Argumentation? Im Vorwort von Foxmans Replik auf das Buch von Mearsheimer und Walt nennt der frühere Außenminister George Shultz diese Thesen pure Weltverschwörungsrhetorik. Universitäten und Professoren sollten sich schämen, sie zu verbreiten. Die Auslegeordnung des Konfliktes ist bekannt. Das Thema Israel-Lobby ist in den USA ähnlich sensibel wie in Deutschland. Doch noch ist nicht sicher, ob eine neue große Kontroverse ausbrechen wird. Denn Verteidiger von Mearsheimer und Walt kritisieren, die Israel-Lobby versuche mit allen Mitteln, das Buch und die Thematik aus dem öffentlichen Rampenlicht zu drängen. Der britische Historiker Tony Judd, der sich in der Vergangenheit auf die Seite von Mearsheimer und Walt gestellt hat, bemängelt, dass die Meinungsäußerungsfreiheit und die akademische Freiheit nicht respektiert würden, dass die sogenannte Israel-Lobby nicht wie jede andere Lobby ihre Interessen offen verfechte, sondern erstens ihre eigene Existenz verneine und zweitens versuche, Kritiker zum Schweigen zu bringen.
The Israel lobby spends money to get what it wants, but it also spends money and time and effort to silence criticism. And this is the problem.
Das American Jewish Committee will sich erst nach der Veröffentlichung des Buches äußern. Die Autoren werden vom Verlag abgeschirmt. Doch Tony Judd spricht und hält sogar einen US-Angriff aus der Luft oder durch die US-Navy auf Iran für wahrscheinlich, nicht zuletzt, weil Iran in den israelischen Medien als die große Gefahr betrachtet werde.
And I think it is important to understand that if you read the Israeli press, Iran has always been the priority for Israel.
Judd argumentiert in diesem Punkt ganz auf der Linie von Mearsheimer und Walt und ist darum für die Gegenseite ein Paradebeispiel für die kritisierten Weltverschwörungstheorien. Doch warum diese Aufregung um ein Buch? Warum wurde ein Historiker wie Tony Judd für seine Privatmeinung in der Vergangenheit massiv attackiert? Die Israel-Lobby fürchte einen Stimmungswandel in den USA zu Ungunsten Israels, meint Judd. Doch gerade weil beispielsweise Foxman, selbst ein Opfer der Nazis, das Holocaust-Argument überstrapaziere, befördere er eine gefährliche und bestehende Tendenz in den USA, dass der Holocaust nicht mehr ernst genommen werde.
I already know from going around speaking in high schools and at colleges that in the last 10 years we have seen a shift in the cultural tone of young people who've now all had to take classes on the Holocaust.
In den vergangenen 10 Jahren habe ein kultureller Wandel bei der Wahrnehmung des Holocaust gerade bei Jugendlichen in den USA stattgefunden.
Their response increasingly is, oh come on, you know, that's enough of that. We know all about that. Yes, never again. But isn't that connected with Israel's justification for its actions and so on?
Ja, Holocaust kennen wir nie wieder, aber ist das alles nicht auch Rechtfertigungsrhetorik Israels, sei die Reaktion der Studenten, so Judd. Und gerade nach dem desaströsen Irak-Abenteuer des ausgesprochen israelfreundlichen Präsidenten George W. Bush ist eine verminderte Bedeutung Israels künftig vielleicht nicht ausgeschlossen. Doch an einen raschen Wandel der amerikanischen Israel-Politik glaubt Tony Judd nicht, eher an einen zunehmenden Graben zwischen den politischen Eliten und Entscheidungsträgern und der öffentlichen Meinung in den USA, die Israel zunehmend skeptisch wahrnehme.
As that happens, Israel will shift into a different image, the image of a small, belligerent state, not necessarily sharing our interests.
In 10 Jahren werde Israel vielleicht vor allem als kriegsführender kleiner Staat wahrgenommen, der nicht unbedingt im Interesse der USA handle, meint Judd, und bestätigt damit die Befürchtungen der sogenannten Israel-Lobby und erklärt die heftigen Reaktionen auf Publikationen wie die von Mearsheimer und Walt. Nur, dass Judd den Grund für eine solche mögliche Entwicklung nicht in Büchern, sondern in der israelischen Politik und der Israel-Lobby in den USA sieht.
Statt 30.000 Kilometer bloß gut 80. Das war schon ein Quantensprung für den Güterverkehr auf dem Meer, damals vor bald 100 Jahren, als der Panamakanal eröffnet wurde. Der gefährliche Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik schrumpfte zum Katzensprung. Jahrzehntelang setzte der Kanal Maßstäbe für die Größe der Schiffe. Doch mittlerweile läuft es umgekehrt. Der Kanal muss sich der Größe der Schiffe und dem wachsenden Verkehrsaufkommen anpassen. Das Volk Panamas hat sich denn auch für dessen Ausbau ausgesprochen. Heute beginnt der Bau, doch die Kritiker sind nicht verstummt. Jürgen Gressel-Hichert von der ARD.
Stunden, oft tagelang stauen sich Containerschiffe, Luxusliner und Tanker vor dem Nadelöhr Panama-Kanal. Wer es geschafft hat, wird über eine gigantische Schleuse 26 Meter nach oben gehievt, um dann den Weg vom Süden vorbei an der Stadt Panama durch den Dschungel, über einen Stausee, durch eine Schlucht nehmen zu können. Dann wieder eine Schleusenanlage, es geht nach unten, 26 Meter tief, vorbei am Stau aus der anderen Richtung, raus aufs offene Meer der Karibik. Jahrelang hat die Größe der Schleusen die Obergrenze der Schiffe bestimmt, die Panamax-Klasse. 50.000 Tonner, 295 Meter lang, 32 Meter breit. Gigantisch, aber man muss an die heutige Nachfrage denken, sagt Stanley Muschet, der Geschäftsführer der Kanalgesellschaft. Es gab eine Containerrevolution in den letzten Jahren. Heute wird schon 50% der Fracht in Containern über den Kanal geschifft. Die Kehrseite dieser Revolution ist, dass der Panama-Kanal heute zu klein ist. Eine zusätzliche Schleusenstraße soll pünktlich zum 100. Geburtstag des Wasserweges im Jahre 2014 fertig werden. Dann auch befahrbar von der Klasse der Post-Panamax-Giganten. Geschätzte Kosten 6 bis 8 Milliarden Euro. Eine lohnende Investition. Heute trägt der Panama-Kanal mit über 40% zum Staatshaushalt des Landes bei, Tendenz steigend. Panama ist damit eines der reicheren Länder der Region, nur ist der Reichtum sehr ungleichmäßig verteilt. Seit die Gringos weg sind, gibt es zwar mehr Geld in Panama, erzählt Maria Munoz von der Bauernvereinigung CCE, aber verändert hat sich nichts. Überall gibt es Diebe, Leute werden auf offener Straße umgebracht, viele haben keine Arbeit und dann diese Armut, vor allem auf dem Land. Extreme Armut. Panama gehört 15 Familien, sagt die Bauernvertreterin. Bei der Erweiterung des Kanals werden diese gut verdienen, die Lasten aber, so fürchtet sie, tragen die Armen. Sie glaubt den Planern nicht, dass für die neuen Schleusen keine neuen Süßwasservorräte gebraucht werden. Kanalmanager Stanley Muschet hat für diese Skepsis Verständnis. Hören Sie gut zu. Das sind Menschen, die systematisch ignoriert und hereingelegt wurden. Wie sollen die uns heute also glauben? Nur die Fakten zeigen, es wird keinen einzigen neuen Staudamm geben und kein einziges Dorf wird umgesiedelt wegen der Erweiterung. Den Kanal stellen in Panama nur wenige in Frage. Ein entsprechendes Referendum konnte die Regierung im letzten Jahr mit großer Mehrheit gewinnen. Genug Geld wirft der Kanal allemal ab. Die gerechtere Verteilung des Reichtums aber hat die kleine Oberschicht des Landes bislang verhindert.
Jürgen Gressel hichert. Es ist 18.35 Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier. Ob im Libanon, im Kongo oder in Osttimor, wo immer in der Welt bürgerkriegsähnliche Konflikte ausbrechen, ruft die Öffentlichkeit sehr rasch nach der Vermittlung durch die UNO. So leisten derzeit UNO-Friedenstruppen in mehr als einem Dutzend Länder Dienst und versuchen, die Konflikte zu entschärfen. Immer gilt dabei das Prinzip, je erfolgreicher sie dies tun, umso weniger wird darüber gesprochen. Seit diesem Wochenende haben die UNO-Friedensmissionen nun einen neuen Chef, Edmond Mullet, der während eines Jahres den UNO-Einsatz in Haiti geleitet hat. Er tat dies so erfolgreich, dass darüber kaum berichtet wurde. Jetzt wechselt er nach New York und wird dort Chef aller UNO-Friedensmissionen. Daniel Voll hat Edmond Mullet in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince getroffen.
Es ist einer der letzten Arbeitstage Edmond Mullets in Haiti. Er steht in seinem Büro hoch über der Hauptstadt Port-au-Prince und zeigt dem Besucher zwei Bilder des haitianischen Malers Fritz Lamour, der seine Geschichten als Tierfabeln erzählt. Das erste Bild zeigt Martisson, ein Quartier, wo die Bevölkerung während Jahren besonders intensiv unter dem Terror von kriminellen Banden leiden musste. Edmond Mullet zeigt auf Truthähne und Hühner, die bis auf die Zähne bewaffnet sind und mit Gewehren aufeinander schießen. Entführungen, Erpressungen, Morde waren an der Tagesordnung. Selbst Kinder wurden gefoltert und umgebracht. Bis Ende Jahr die Friedenstruppen der UNO zusammen mit der haitianischen Polizei zur Offensive übergingen. Innerhalb weniger Wochen vertrieben sie die kriminellen Banden aus ihren Quartieren in den sogenannten Bidonville Cité Soleil und Martisan. Seither genießt die Bevölkerung in Port-au-Prince Sicherheit und Frieden wie schon seit langem nicht mehr. Und der Maler Fritz Lamour griff ein zweites Mal zum Pinsel.
C'est les fleurs, les arbres qui poussent, les gens sont contents, ils sont rentrés chez eux.
Edmond Mülle zeigt die Blumen, die wieder blühen, Menschen, die wieder fröhlich sind und einer Militärparade zu jubeln. Hühner in der Uniform der haitianischen Polizei und Katzen in Uniform der UNO-Truppen, der sogenannten MINUSTA, an deren Spitze ein Maultier geht.
À la tête de cette troupe, de cette parade militaire, il y a un mulet, c'est Edmond Mülle, qui est déguisé ici en militaire, qui est à la tête de ce défilé militaire.
Edmond Mülle wurde vom Galeristen auf das Bild mit der Tierparade aufmerksam gemacht, das er ihm zum Kauf anbot. Doch Mülle wollte unbedingt auch das andere Bild mit dem Massaker von Martisan, das der Galerist für seine eigene Sammlung behalten wollte. Doch für Edmond Mülle gehören die beiden Bilder unbedingt zusammen, weil ihr Vergleich die Bilanz seiner Arbeit als Chef der Sicherheitsmission in Haiti zeigt.
C'est une satisfaction aussi pour voir que ce qu'on a fait ici, ça a vraiment changé la vie à des dizaines, de centaines de milliers de personnes en Haïti.
Als Edmond Mülle vor einem Jahr den Posten als Chef der UNO-Mission in Haiti, der sogenannten MINUSTA, übernahm, galten verschiedene Quartiere der Hauptstadt als rechtsfreier Raum, wo sich selbst die Polizei und die UNO-Truppen nicht mehr hingetrauten. In der Bevölkerung war MINUSTA unbeliebt, weil sie kaum etwas gegen den Bandenterror unternahm. Dies hat sich seit Anfangsjahr geändert. Die Leistungen der UNO-Truppen werden in breiten Kreisen der Bevölkerung gewürdigt und viele sehen dies als Edmond Mülles persönliches Verdienst, wie etwa der Soziologe Leinig Urbon, der den bisherigen Ministerchef als einfühlsamen Beobachter und guten Kenner der Verhältnisse in Haiti rühmt.
Monsieur Edmond Mülle, il a eu une connaissance qui m'a paru assez approfondie de la situation en Haiti. Il a fait un travail absolument admirable, remarquable, avec très peu de casse. Un grand progrès a été fait grâce en particulier, il s'appelle Edmond Mülle.
Edmond Mülle gilt innerhalb der UNO-Hierarchie als Ausnahmeerscheinung. Kein Karrierediplomat, der sich schon seit Jahrzehnten im UNO-Apparat bewegt, sondern ein Quereinsteiger, auch wenn er internationale Diplomatie schon seit Kindesbeinen kennt. Zum Beispiel lebte er als Sohn des Botschafters von Guatemala auch ein Jahr in der Schweiz und erinnert sich noch gut an Vaters Büro an der Postgasse in Bern. Den eigenen Weg in die Diplomatie fand Edmond Mülle über die Politik. Zuerst als Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung und als Unterhändler im Friedensprozess seines eigenen Landes. Anfangs der 90er Jahre wurde er Botschafter Guatemalas in den USA, trat aber nach einem Militärputsch in seinem Land zurück. Vor seiner Berufung nach Haiti war er jahrelang Botschafter Guatemalas bei der Europäischen Union und führte dort die Verhandlungen für ein Partnerschaftskommen zwischen den Mittelamerika-Karibik-Ländern und der EU. Als Chef der UNO-Mission in Haiti habe der Mittelamerikaner Edmond Mülle die lokalen Verhältnisse viel besser eingeschätzt als sein Vorgänger, der Chilene Juan Gabriel Valdez, sagt Soziologe Leinig Urbon.
C'est différent de ses prédécesseurs, tout à fait. Parce qu'il a eu une autre politique que celle du président qui n'était pas dans le sens d'un populisme, d'une explication du banditisme par la pauvreté.
Anders als Valdez habe Mülle die Exzesse von Gewalt und Kriminalität nicht einfach mit der Armut in den Vorstädten begründet, sondern entschlossen gehandelt. Zwar hat auch Edmond Mülle ein halbes Jahr lang zugewartet und den demokratisch gewählten Präsidenten Haitis unterstützt, der die Probleme mit den Gangs zuerst in Verhandlungen lösen wollte. Das musste er wohl auch, denn formal dürfen UNO-Truppen gar nichts gegen den Willen einer nationalen Regierung tun. Doch schließlich hat der Chef der UNO-Mission wohl maßgeblich darauf gedrängt, dass Polizei und UNO-Truppen gegen die Banden vorgingen, wie er durchblicken lässt. Mit Banditen könne man letztlich nicht verhandeln, sondern müsse sie zur Verantwortung ziehen.
Un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. Il représente ou pas certains groupes ou factions ou idéologies ou groupes d'intérêt, etc. Il faut suivre les principes et les idéaux des Nations Unies. C'est établir la paix, sécuriser un pays, aider à établir un état de droit, le respect des droits humains aussi.
Die UNO müsse auch ihre Grundsätze und Ideale von Frieden, Sicherheit und Achtung vor den Menschenrechten durchsetzen. Darum glaubt er auch nicht, dass das UNO-Mandat in Haiti so schnell erfüllt sein wird. Denn relative Sicherheit allein dürfe nicht genügen. Haiti braucht vor allem einen wirtschaftlichen Aufbau, denn noch immer leben 3/4 der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die internationale Gemeinschaft habe schon 8-mal in Haiti eingegriffen, sagt Mühle, und sei stets zu früh wieder abgereist. Diesen Fehler werde man diesmal nicht wiederholen.
L'erreur auparavant, je crois, c'était qu'on était parti trop tôt et on a dû revenir. Et je crois que maintenant, pour que celle-ci soit la dernière expression d'une présence internationale mandatée par les Nations Unies, il faut rester encore quelques temps pour vraiment aider les Haïtiens à construire ces institutions.
Damit die UNO wirklich aushält, dafür kann er an seinem neuen Arbeitsplatz in der UNO-Zentrale sorgen, als Stellvertreter des Generalsekretärs, der für alle UNO-Friedensmissionen verantwortlich ist. Eine Grunderfahrung nimmt er nach New York mit.
Il faut aussi chercher un niveau de respect, de relations constructives avec les circonstances, les gens qui sont sur place dans chaque pays. Il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des façons de faire les choses. Qu'il faut vraiment reconnaître ces réalités pour être vraiment, vraiment effectif sur le terrain.
Um bei einer Friedensmission erfolgreich zu sein, dürfe man nicht nur die eigenen Prinzipien vertreten, sondern müsse die lokalen Partner mit ihren Traditionen respektieren. Daran werden Edmond Mühle in Zukunft die beiden Bilder aus Martisson erinnern, die er nach New York mitnimmt.
Das war ein Bericht aus Haiti von Auslandredaktor Daniel Voll. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Franco Battel, für die Nachrichten Roger Steinemann, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.